dass es Bullshit ist, Pseudowissenschaft, das kann nicht funktionieren. Da gibt es statistische Belege für. Ja. Wie gesagt, meines Erachtens faule Ausrede, weil er sich damit nicht genug beschäftigt hat. Halte ich persönlich für absoluten Bullshit und ich werde da sicherlich auch verpönt werden von dem einen oder anderen. Warum funktioniert der Scheiß eigentlich? Genervt, teilweise einfach brutal. Ich würde denen mal so gerne ein paar Worte und Dinge sagen. So weit war ich, dass ich wirklich wütend war.
Wie analysiert man die Kryptomärkte richtig? Sind es wirklich die Elliott Waves? Das werden wir heute mit dem Experten schlechthin diskutieren im heutigen Video. Wir sind im Studio von HKZM beim Phantom direkt und wir werden heute sicherlich das ein oder andere Goldnugget mitgeben, die ihr heute in dieser Folge. Vielleicht wird er auch ein bisschen hinter die Maske schauen lassen, wer dahinter steckt. Ja, das Phantom. Herzlich willkommen in unserem Video heute.
Grüß dich. Danke für die Einladung, obwohl wir bei uns zu Hause genau. sind. Wir haben ja bei mir im Podcast zusammen schon eine spannende Folge gedreht zum Thema Bitcoin aufbewahren. Sind auch so ein bisschen auf die emotionalen Hintergründe des Tradings eingegangen. Und jetzt bin ich mal gespannt, was mich erwartet, weil normalerweise bin ich ja der Moderator. Und ja,
genau. freue mich drauf. Ja, du hast ja letztens auf deinem YouTube-Kanal sozusagen ein bisschen über dich gesprochen. Da hat man schon erste Einblicke gekriegt. Mhm. Wir werden sicherlich heute noch die eine oder andere Frage mit dir auch bei uns anschauen. Aber ich möchte gerne starten so mit der ganz einfachen Frage. Du hast ein paar Anhaltspunkte gegeben in einem deiner Videos, aber an was arbeitest du momentan gerade? Gibt es da so ein Hidden Project, wo du etwas darüber erzählen kannst oder an was arbeitest du momentan?
Also Hidden Project, jein. Wir haben da ja uns schon so ein bisschen zu geäußert auf Social Media, aber es ist jetzt noch nichts, was, also es ist in Stein gemeißelt, das wird irgendwann mal kommen. Wir können bloß noch nicht sagen, wann ist es soweit. Wir arbeiten gerade an einer Elliott-Wellen-Literatur. Insgesamt drei Autoren. Meine Wenigkeit, Herr Klinkmüller, auch sehr bekannt, und dann arbeitet noch ein Financial Writer von uns an der Literatur, der uns ja einfach mit dem Rhetorischen unter die Arme greift, weil, also ich habe in meinem Leben zum Beispiel noch nie ein Buch geschrieben, ich schreibe die Kapitel selber, aber er schaut da nochmal über alles drüber, partizipiert dann als Autor noch mit dazu und das wird auf jeden Fall, wage ich mal zu behaupten, State of the Art werden, und zwar mit Anwendung auf den reellen Markt, so wie er sich heute eben gibt, mit der gewissen Volatilität, die wir hier halt sehen jeden Tag, so die Standardliteratur, die allermeisten kennen, die wir auch häufig empfohlen haben, wenn dann eben die Frage kommt, wie kann ich eigentlich Elliott Waves lernen, ist ja von Frost und Prechter die Elliott Wave Principle, was, also ich habe die englische Auflage gelesen damals, würde ich übrigens nicht empfehlen, sich die englische Auflage zu holen, sondern holt euch die deutsche Auflage, wenn ihr die meines Erachtens veraltete Literatur zu dem Thema lesen wollt, weil die Märkte, und das ist die Grundproblematik heutzutage, ist einfach, die halten sich nicht mehr an klassische Fibonacci Retracements und Expansionsniveaus, so wie es damals eben postuliert worden ist von den Autoren, sondern die verhalten sich anders, weil die Market Maker heutzutage einfach viel mehr auf dieses Liquidity Grabbing aussehen. Das haben wir mit unserer Erfahrung gemerkt und dahingehend wird die Literatur auf die Anwendung auf die modernen Märkte ausgelegt sein werden. Ja. Aber ich kann darüber natürlich reden. Wir machen da kein Geheimnis draus. Die Leute freuen sich natürlich auch drauf, aber wann da das Release-Datum sein wird, möchte ich auch nicht sagen, weil es verzögert sich immer, ja. Und wir wollen jetzt hier kein Spieleentwicklerstudio wie CD Projekt sein, wie bei Cyberpunk, die das announced haben und dann kam das Ding verbuggt ein Jahr später. Deswegen, das soll perfekt werden. Und wann das kommt, schauen wir dann.
Du hast mir jetzt schon ein paar Knochen hingeworfen. Super, super Stichworte. Die Analysen. Ich möchte zuerst mal ein bisschen so auf die Analysenthemen eingehen, weil wir sehen ja schon, ich meine, du hast ein extremes Wachstum hingelegt. Also als HKZM, aber auch du natürlich, auch dank deiner Analysen und so weiter, wie du das Ganze rüberbringst und so weiter. Warum glaubst du, oder hilf uns mal so ein bisschen, warum denkst du, sind die Elliott Waves oder diese Analysemethode, warum glaubst du, ist das der richtige Weg?
Also ich weiß, dass es für mich der richtige Weg ist. Es gibt ja viele Finanzmarktanalysten, die erfolgreich sind oder sein können, indem sie andere Methodiken anwenden. Es gibt sicherlich auch viele Fundamentalanalysten, die erfolgreich sind. Da fällt mir zum Beispiel ein YouTuber ein, den ich sehr gerne schaue aus dem US-amerikanischen Raum, Tom Nash, der macht ausschließlich Fundamentalanalyse. Der war, als Palantir bei $7-8 war, genauso überzeugt wie ich von Palantir, bloß dass ich es halt aus dem Blickwinkel der technischen Analyse gesehen habe und er eben fundamentale Daten abgeglichen hat. Und zwar so weit, dass er eben antizipiert, was gibt es in den nächsten Quartalsberichten zu erwarten. Also so gesehen ein Gepokere auf Financial Releases. Aber ich weiß, dass EW für mich persönlich mein Edge ist, womit ich halt eben erfolgreich bin, und würde dann natürlich auch aus dem Blickwinkel gerne deine Frage beantworten. Ich sage aber nicht, es muss Elliott Waves sein. Ich sage aber, Elliott Waves ist die einzige mir bekannte Analysemethodik im technischen Sinne, die es einem Analysten erlaubt, Trendwendebereiche klar zu definieren mit dem Ausblick einer möglichen Profitmitnahme und der Möglichkeit, ein überschaubares Risiko zu definieren. Also ein Stop-Loss und ein Take-Profit. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, halte ich mich auf den Trading-Plan oder nicht. Das ist aber nochmal eine andere Sache. Ja. Das ist die mir einzig bekannte Methodik, die wirklich so gut funktioniert, wo wir tagtäglich sehen, das schlägt genau dort ein und das dreht genau dort. Sonst kenne ich keine andere. Ja. Und ich habe auch, bevor ich mit EW angefangen habe, viele andere Sachen ausprobiert. Bullenflaggen, Dreiecke, neutrales Dreieck, absteigendes Dreieck, das sind ja auch Teilelemente von Elliott Waves, wenn es um eine Welle 4-Formation geht, da gibt es auch Dreiecksformationen, aber das waren dann irgendwie Keilformationen, was EW als Diagonal beispielsweise definiert, aber mehr oder minder ist das dasselbe Ergebnis, bloß dass man halt keine Kurszielprojektion hat. Und warum das so gut funktioniert, ist meine logische Herleitung des Ganzen. Auch das wird in Frost und Prechter postuliert, beziehungsweise wurde von Ralph Nelson postuliert, der diese Studie zum ersten Mal verschriftlicht hat, ja? Der schon lange verstorben ist übrigens. Der hat festgestellt, dass sich die Märkte in Wellenbewegungen bewegen. Ja? Also praktisch das Chartbild, das besteht aus Impulsbewegungen und aus korrektiven Bewegungen. Und er hat dann eben beobachten können, dass auf 5 Impulsbewegungen eine übergeordnete Impulsbewegung abgeschlossen wurde. Und daraufhin folgt dann eben eine größere korrektive Phase, was die Medien gerne als Bärenmarkt beziffern, weil das für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Aber im Grunde besteht jeder Zyklus, egal bei welcher Aktie wir jetzt reinspringen oder Rohstoff, Edelmetalle, Kryptowährung, völlig egal, aus Impulsbewegungen und korrektiven Bewegungen. Dann ist natürlich fraglich, ist das Unternehmen wachstumsfähig? Also wenn wir hier von Impulsbewegungen und Korrekturbewegungen sprechen, sind das immer wachsende Systeme. Also es wird immer vorausgesetzt, das ist ein Unternehmen, was wächst. Egal, ob es jetzt Mitarbeiterzahl ist, egal, ob es die Produktivität ist, neue Produkte. Aber am Ende des Tages ist das ein wachsendes System. Ergo, das Unternehmen ist irgendwann mal profitabel, falls es zu Status quo nicht profitabel ist. Oder die Earnings werden einfach von Quartal zu Quartal besser, was dann diese Impulsbewegung legitimieren würde aus fundamentaler Sichtweise. Ja. Und die große Frage ist, warum funktioniert der Scheiß eigentlich? Ja, also so, warum? Also für viele ist das, für viele Laien vor allem, ist das eine Pseudowissenschaft, mit der wir versuchen, Kundengelder zu gewinnen in Form von einem Abo. Ich sage es ganz ehrlich, ich mache das, weil ich den Menschen etwas zurückgeben möchte. Mir sind die Abos völlig egal, was die Leute da draußen mit der Aussage machen, ist mir ehrlich gesagt Bums, weil wir sind diejenigen, die da die Moral auf den Schultern tragen. Und wenn wir in unserem Tagesgeschäft wüssten, wir würden den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, könnten wir alle nicht gut schlafen. Ja. Wie gesagt, ist völlig egal, was die Leute da draus machen. Und wir machen das, weil wir überzeugt sind von der Theorie. Ja. Also ich habe immer noch Momente bei uns in den täglichen Calls, wo wir unser Produkt durchgehen und einzelne Charts begutachten, besprechen, nachdem eine Zielzone erfolgreich ausgebildet worden, abgegriffen worden ist, wo ich dann häufig sage so, Leute, was machen wir hier eigentlich? Das ist absurd, ja. Und jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, warum funktioniert das? Die Antwort ist im Grunde ganz einfach. Das sind universelle Gesetze. Und da wird es jetzt sicherlich den einen oder anderen Wissenschaftler da draußen geben, der promoviert hat, der sich mit der Materie aus Gemütlichkeit heraus einfach nicht tief genug auseinandergesetzt hat. Der wird jetzt sagen, das ist Bullshit, das ist Pseudowissenschaft, das kann nicht funktionieren. Da gibt es statistische Belege für, ja. Wie gesagt, meines Erachtens faule Ausrede, weil er sich damit nicht genug beschäftigt hat. Aber die Idee dahinter, warum das Ganze funktioniert, ist im Prinzip die, dass das eben auf Naturgesetze beruht, auf biochemischen Prozessen, weil die Börse am Ende des Tages eine Projektion der menschlichen Psychologie und Verhaltensweise ist. Also das Chartbild, was wir sehen, egal ob wir über eine Nvidia sprechen, egal ob wir ein S&P 500 sprechen, irgendwelche Altcoins, Kryptowährungen, Rohstoffe, Edelmetalle, völlig egal, ist am Ende des Tages die Projektion eines jeden Verhaltens von uns beziehungsweise eines jeden Marktteilnehmer, dass das Große und Ganze am Ende wiedergibt. Und warum funktioniert das so gut, das zu errechnen und basierend auf Fibonacci-Kennziffern zu prognostizieren, wo ein Trendwendebereich oder Gewinnmitnahme sehr wahrscheinlich liegen wird, zu 60-70%, je nachdem, was für ein Marktumfeld wir aktuell sind. Das funktioniert so gut, weil unser Gehirn, finden jeden Tag biochemische Prozesse statt. Wenn wir uns Fibonacci-Kennziffern anschauen, sehen wir, dass in jeder menschlichen Körperzelle die Zelle so aufgebaut ist, dass gewisse Fibonacci-Niveaus respektiert werden in der Struktur, im Aufbau des Organismus. Wir haben aber auch in unserer Galaxie, in der Spiralenformation Abstände von 61,8, die man punktgenau bemessen kann. Und das sind eben Kennziffern, mathematische, numerische Zahlen, die in der Natur überall vorkommen. Egal, ob wir unser Universum anschauen, egal, ob wir die Expansion von der Galaxie anschauen, egal, ob wir Blätter anschauen, die Anreihung von den Altersringen in dem Baum, alles, ja, alles führt am Ende zu Fibonacci-Kennziffern. Und das hat ja der Mathematiker damals auch schon festgelegt. Und darauf beruht die Idee hinter der Theorie, zu sagen, ich betrachte das Große und Ganze, wie funktioniert die menschliche Verhaltensweise, die Psychologie des Menschen, basierend auf dem Wissensstand, dass ja alles biochemische Prozesse sind, diese wiederum unter anderem durch relevante mathematische Niveaus ausgebildet werden oder einen gewissen Reiz dann setzen. Warum soll dann die psychologische Projektion der Börse, was ja das menschliche Verhalten darstellt, nicht auf genau diese relevanten Niveaus reagieren? Und so kann man dann eben Zielzonen definieren, Einstiegsbereiche, Gewinnmitnahme, weil erfahrungsgemäß da statistisch gesehen einfach die höchsten Wahrscheinlichkeiten liegen, dass dort etwas auf uns zukommt, ja. Und dann ist natürlich die große Frage, wissen das die Zentralbanken oder die größten Fonds unserer Zeit? Ist es eine selbsterfüllende Prophezeiung, so nach dem Motto, die leiten sich das auch so logisch her? Und wenn viele große Player genau so handeln und auf dem 1,618er FIP-Niveau halt einfach Gewinne realisieren, ist das dann nicht die Conclusio dessen, dass da halt eine massive Gewinnmitnahme auf diesem Niveau reinkommt? Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich es nicht weiß. Ja. Also ich hatte da auch noch keinen Austausch mit irgendeinem technischen Analysten von Bank of America oder sonst irgendwas, dass ich da klar sagen könnte, die handeln alle so, deswegen funktioniert das. Oder steht das, blöd gesagt, in den Sternen geschrieben, dass die Dinge einfach so sein müssen, wie sie sind? Und ist da vielleicht eine höhere Instanz dahinter? I don't know. Und dann sind wir ja wieder beim Thema. Viele sagen, das ist Pseudowissenschaft, weil das geht schon in so eine Richtung, wo man eine gewisse Fantasie mitbringen muss und auch eine Zugänglichkeit dafür, um davon überzeugt sein zu können.
Mega. Also man merkt, du brennst für das Thema, aber wenn ich dich richtig verstehe, also es gibt da die verschiedenen Analysemethoden und du sagst einfach, Elliott Waves machen für dich persönlich am meisten oder ergeben am meisten Sinn. Du verstehst am besten, da hast du auch deine Expertise drin, logischerweise, um die Märkte zu analysieren. Und wenn ich dich richtig verstehe, kannst du mich gerne korrigieren, dann sind eigentlich die Grundlage der Elliott Waves sind eigentlich die menschliche Psychologie. Also weil sobald die Kurse extrem steigen, kommt die Gier, FOMO, was weiß ich was, kommt die Emotion mit ins Spiel und die Emotion widerspiegelt oder geht dann ins rationale Handeln der Menschen über und dieses rationale Handeln widerspiegelt sich an den Kursen wieder. Und deshalb funktionieren diese Muster, weil halt einfach die Menschen immer nach den gleichen Mustern funktionieren. Ist das so? Stimmt das so einfach gesagt, ja, zusammengefasst?
Am Ende des Tages hat man so gesehen keinen Einfluss darauf, ob es passiert oder nicht, weil es passiert sowieso. So sind die Natur der Dinge. Genauso wie, das kann man auf alles beziehen. Ich kenne zum Beispiel einen Elliott-Wellen-Analysten, der hat die Corona-Fallzahlen basiert auf Fibonacci-Expansionsniveaus und Korrekturniveaus prognostiziert und gesagt, da kommt noch mal was auf uns zu, was aktuell. Wir können uns ja alle an Covid erinnern. Da gab es diese Spikes, Fallzahlen sind massivst angestiegen. Dann sind wir in den Sommer übergegangen. Die Fallzahlen sind ein bisschen zurückgegangen. Dann sind sie wieder angestiegen. Das hat er gesagt, okay, ich kann das mit diesem Vehikel, kann ich das prognostizieren, wie das Verhalten sehr wahrscheinlich sein wird. Natürlich liegen wir nicht immer richtig, ja, weil sonst haben wir wirklich eine Glaskugel und können alles vorhersehen. Aber man kann das auf sämtliche Lebensweisen, Situationen im Leben beziehen, politisches Interessen, Gefälle von links auf rechts, von einem Extrem ins andere. Das sind nach der Zyklentheorie und EW ganz natürliche Dinge, die es in der Geschichte der Menschheit schon immer gab und immer geben wird. Genauso wie es immer Kriege gab und auch immer Kriege geben wird. Ja, auch das, die Zyklentheorie ist ja auch ein fester Bestandteil von Elliott Waves. Da gibt es ja dann auch verschiedene Subwellenniveaus, wo man von einem Grand Cycle spricht, wo man von einem Pandemiezyklus spricht und so weiter. Auch das haben wir gesehen. Entsprechend, ja, würde ich definitiv sagen, das ist es und bin ich von fest überzeugt. Ja.
Du hast aber das ganz, ganz Spannendes am Anfang gesagt. Also die damalige Literatur, die du erwähnt hast, oder, die ist grundsätzlich von deiner Seite aus, hast du gesagt, veraltet, weil der Markt anders funktioniert mittlerweile. Ja. Und du hast etwas sehr, sehr Spannendes gesagt, dieses Liquidity Grabbing. Mhm. Also vereinfacht gesagt, da wird Liquidität im Markt abgeholt. Also ich erkläre es zum Beispiel unseren Kunden immer so, ja, wo viel Liquidität da ist, wo zum Beispiel Leute ausgestoppt werden, die short, long sind und so weiter, Liquidierungslevels und so weiter, ja, da handeln einfach die Leute. Da gibt es viel Volatilität und viel Volatilität bedeutet auch, dass man damit Geld verdienen kann, mit Arbitragegeschäften zum Beispiel und solchen Themen, ohne jetzt hier noch tiefer ins Thema reinzugehen. Wie würdest du dieses Liquidity Grabbing heutzutage beschreiben? Also wie widerspiegelt sich das im Markt drin? Wie läuft das genau ab und warum ist eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, das Liquidity Grabbing eigentlich der Punkt schlechthin, wie sich die Märkte bewegen? Vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden. Vielleicht kannst du uns ein bisschen durch diesen Prozess durchführen.
Ja, also im Grunde geht es ja beim Abgreifen der Liquidität darum, dass das Market Maker einfach die Liquidität von Kleinanlegern abgreifen wollen, um Geld zu verdienen. Ja, das ist ja, Börse ist ja ein Wechselgeschäft. Der eine zahlt ein, der andere zahlt aus. Ganz grob zusammengebrochen. Das geht natürlich in so eine Richtung, wo man sagt, der Kleinanleger hat das Gefühl, der Markt spielt gegen ihn. Das ist absolut die falsche Einstellung. Also da will ich auch gar nicht drauf hinaus. Ich versuche bloß zu erklären, warum sich die Märkte inzwischen so atypisch verhalten wie in der Vergangenheit. Also es ist nicht grundsätzlich so, dass Elliott-Wellen-Muster gar nicht mehr funktionieren. Also es ist nicht so, dass diese Theorie grundsätzlich anders interpretiert werden muss, sondern dass sich eben die Korrekturniveaus, also die Korrekturtiefe und die Expansionsniveaus, die Länge einer Impulsbewegung deutlich ins Extrem verlagert hat. In beide Richtungen, ja. Also sowohl in dem Bärenmarkt, in dem Bullenmarkt auch. Und das hängt zum einen natürlich damit zusammen, dass wir in Zeiten der Digitalisierung an der Börse aufgewachsen sind. Also ich für meinen Teil, du bist schon ein bisschen länger dabei. Dadurch ist natürlich die Liquidität und Transaktionsgeschwindigkeit massivst gestiegen. Es ist generell viel mehr gehebelte Liquidität im Markt durch dieses ganze Gezocke. Und da spreche ich jetzt auch nicht über Kleinanleger, sondern Großbanken zocken genauso, Hedgefonds zocken genauso. Ja. Das haben wir ja bei FTX gesehen, was dann dabei rumkommen kann, wenn das halt eben nicht gut gemacht wird oder da irgendwelche Sachen verschleiert werden. Und das sind alles so Faktoren, dadurch, dass halt deutlich mehr Liquidität im Markt drin ist, viel mehr Menschen sich mit technischer Analyse aussetzen, und das wissen ja die Market Maker auch, die schauen ja auch YouTube und so, ja. Und wir ein viel höheres Transaktionsvolumina haben als beispielsweise in den 80er Jahren, 90er Jahren. Das sind alles so Faktoren, was natürlich Bewegungen an der Börse viel krasser haben werden lassen und viel schärfer in beide Richtungen, ja. Und dahingehend haben sich natürlich auch, und ich meine zu behaupten, dass Market Maker wissen, dass inzwischen sehr viele Analysten, gute Analysten, Elliott Waves als Vehikel nutzen. Dadurch, dass sie das wissen, machen sie sich das natürlich zunutze und pfeifen auf die klassischen Niveaus. Ja. Jetzt mal als Beispiel, um das Ganze nahbarer zu machen, wenn wir auf eine Welle 2 Korrektur spekulieren, der Markt, der steigt impulsiv an, dann geht er in der Welle 2 Korrektur über. Klassische Literatur sagt, Korrekturniveau ist im Idealfall bei 61,8%. Also der Markt korrigiert 61,8% im Vergleich zum vorangegangenen Impuls, in diesem Fall Bullenmarkt, kann aber auch bis zu 78,6% korrigieren. Die klassische Korrektur sagt dann aber nicht, dass wenn der Markt runterläuft, in dem Trade noch immer drin sein sollte, weil der Markt auch bis zu 99,9% korrigieren kann und dann impulsiv wieder durchstartet, sondern die sagt halt, die Wahrscheinlichkeiten sind massivst geschmälert, dass es sich um eine Welle 2 Korrektur handelt. Und was wir halt beobachten ist, dass das eher die Regel ist wie die Ausnahme, dass der Markt in der Welle 2 halt deutlich, deutlich tiefer korrigiert, wenn nicht sogar bis zu 100%, ja. Und das haben wir bei einer NIO-Aktie letztens zum Beispiel gesehen. Da haben wir uns ja auch bewusst abgesichert, weil wir wissen, dass viele Kunden da in dem Trade drin waren, hatten der NIO-Aktie sogar eingeräumt, bis auf 88,7% runter zu korrigieren, was ja auch schon sehr tief ist. Ja. Schmälert auch schon die Wahrscheinlichkeiten für so eine Delle-2-Korrektur. Und wurden dann aber trotzdem ausgestoppt, weil die 99,9% korrigiert hat, ohne diese Impulsbewegung zu invalidieren. Ja. Und das machen sich halt Market Maker vor allem bei Märkten mit geringer Volatilität, mit geringer Marktkapitalisierung zunutze, indem da natürlich die Volatilität auch viel leichter ist zu manipulieren in beide Richtungen, ja. Und das ist aber nur eine Vermutung meinerseits, muss ich auch sagen. Also ich weiß nicht, ob es die technischen Ursachen sind, die den Markt am Ende des Tages so jetzt haben werden lassen, wie er im Endeffekt ist, oder ob es die Market Maker sind, die bewusst darauf auf sind, Analysten, die technische Analyse nutzen, aus dem Markt zu spülen.
Also das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, die Analysten sagen, klassische Literatur bis dahin soll es korrigieren, die Market Maker wissen das und dann sagen sie halt einfach, ja nee, wir gehen halt, wir manipulieren das eigentlich weiter runter, weil dann werden die Leute ausgestoppt, weil alle sozusagen diesen YouTuber schauen, der sagt genau das zum Beispiel jetzt, oder? Ohne das irgendwie negativ zu bewerten. Und dann gehen wir halt einfach tiefer. Einfach mehr Volatilität, wir stoppen die aus, das hilft uns, Geld zu verdienen. So ein bisschen vereinfacht gesagt.
Also das geht natürlich schon in eine Verschwörungstheorie-Richtung. Ich weiß es nicht. Ob es wirklich so
ist. Aber es ist deine persönliche Erfahrung, die du einfach machst.
Ja, ich beobachte halt den Markt und ich merke einfach, dass die klassischen Niveaus mehr und mehr irrelevant werden. Ja, also eine überschießende Welle B, die klassische Literatur sagt, in einer Welle 2-Annahme, was ja die erste korrektive Bewegung nach einem Trendwechsel darstellt, sollte als klassisches Zigzag ausgebaut werden. Also dieses treppenartige Bärenmarktverhalten. Ja. Und was wir beobachten, ist, dass überschießende B-Wellen, was in der klassischen Literatur auch eher der seltene Fall ist, weil das halt brutal schwer zu handeln ist, klassischer Liquidity-Grab, innerhalb der Korrektur gibt es ein neues Hoch, und dann kommt der eigentliche Abverkauf. Und der klassische Retail-Investor, der sieht dieses höhere Hoch und sagt, ja okay, das ist ja charakteristisch für den Bullenmarkt. Also gehe ich nach Ausbruchsszenario in den Markt rein. Du kannst aber heutzutage keine Ausbrüche mehr handeln. Das funktioniert einfach nicht. Das ist in den allermeisten Fällen ist das immer noch Teil der korrektiven Bewegung. Und man sieht da nochmal einen wirklich scharfen Abverkauf. Und das sorgt für so viel Verwirrung bei den Marktteilnehmern, dass halt wirklich mit gehebelten Positionen sau viel Geld verloren wird. Ja, und das machen sich natürlich Market Maker auch zugute, sofern die natürlich auch erfolgreich handeln. Ich sage jetzt nicht, dass die alle genau wissen, was abgeht. Das glaube ich nicht. Die verbrennen sich da genauso die Finger dran, weil halt so abgefuckte Strukturen inzwischen ausgebildet werden. Aber um auf den Punkt zurückzukommen, ob ich denke, dass die YouTube-Videos schauen vom Phantom oder HKZM oder whatever und dann bewusst andere korrektive Niveaus anlaufen, Weiß ich nicht. Vielleicht haben die auch keine Zeit dafür, wenn sie bei Morgan Stanley um halb zwölf noch vor dem PC sitzen und irgendwelche Liquidity Pools da checken. Ja.
Nee, ist ja klar, aber das heißt, die ganze Analysetechnik der Elliott Waves verändert sich demnach extrem. Es ist nicht nur das, was du am Anfang gesagt hast, dass eben das Liquidity Grabbing. Okay, mal, es ist die Folge aus dem Liquidity Grabbing, dass diese Niveaus nicht mehr stimmen.
Ja. Ja.
Aber zeichnet sich da einen gewissen Weg raus, wo man sagt, okay, es verändert sich von diesen Niveaus auf diese Niveaus?
Sieht absolut man das? Ja. Ja. Das sind empirische Daten am Ende des Tages. Ja. Also da laufen bei uns interne Studien zu dem Thema. Wir können ganz klar sagen, statistisch gesehen ist das wahrscheinlichste Szenario, zum Beispiel Nvidia. Ja. Nvidia war ja kurze Zeit das wertvollste Unternehmen unserer Zeit. Umso höher die Marktkapitalisierung ist, umso geringer sollte eigentlich die Volatilität sein. Ja, also die Volatilität nimmt mit steigender Marktkapitalisierung ab. Das ist einfach eine Konsequenz. Nicht bei Nvidia. Also da merkst du nichts von. Der macht an einem Tag 5%. Am nächsten Tag korrigiert er 7%. Das sind ja Multimilliardenbeträge, die da hin und her geschoben werden, weil so viele Leute gehebelt in dem Markt natürlich auch drin sind, so viele Big Player auch. Und da hatten wir auch vor ein paar Monaten auf ein relevantes Top hin spekuliert, bevor dann Israel, Iran, ganze Thematik dazu kam, wo wir dann auch zwischenzeitlich fundamentale Abverkäufe gesehen hatten bei spekulativen Objekten. Schwarzer Montag durch den Nikkei ausgelöst, beziehungsweise den US-Dollar-Yen. Ja. Das waren alles Informationen, die hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, wir sind ja keine Insider und sind da mega drin in diesem Fundamental-Game, keine Ahnung. Aber wir wussten, Nvidia korrigiert jetzt, weil der an dem Top ein gewisses Niveau angelaufen hat, es nicht geschafft hat, über dieses Niveau drüber zu laufen. Also habe ich den geschortet. So. Ich habe das für unsere Kunden dann auch entsprechend mit einer Short-Zielzone deklariert. Mit dem Wissen aber, dass Nvidia sich atypisch verhält im Vergleich zu der klassischen Postulierung, ja, habe ich dann nicht das 78,6er für die Welle 2 drauf gemacht, sondern auch noch das 88,7er, weil ich mir schon gedacht habe, okay, die wollen da bestimmt ein bisschen drüber laufen. Die Leute, die da auf diese obviously Welle 2 Short-Welle spekulieren wollen die ausstoppen und dann wird der Markt aber trotzdem runterdrehen. Und dann habe ich halt noch das 88,7er draufgepackt mit dem Wissen, dass halt einfach die Wahrscheinlichkeit besteht, dass es höher korrigiert und dann wieder abverkauft und das hat sich dann bezahlt gemacht, ja. Also das sind so klassische Herangehensweisen, wie wir da vorgehen. Will da jetzt natürlich auch nicht zu sehr ins Detail
kommt gehen. Da dann im Buch.
Kommt dann im Buch, will da nicht zu viel vorwegnehmen. Aber genau, das soll einfach wirklich eine Lektüre werden für Menschen, die handeln wollen mit Elliott Waves.
Aber das ist ein guter Punkt. Ich meine, heutzutage siehst du ja, ich sage jetzt gerade Leute, die neu in den Markt kommen, oder? Was machen sie? Sie verfolgen dann all diese Zinsentscheidungen und News und so weiter. Das ist der klassische erste Ansatz, oder?
Ja.
Leute haben das Gefühl, man muss News handeln. Ich meine, ganz ehrlich, wenn die News, man findet immer eine News, die den Markt reflektiert, oder? Jetzt gibt es Leute, die sagen dann, okay, ich sehe das, was ihr macht, finde ich spannend, will ich auch lernen, oder? Ist dann die andere Schiene und dann gibt es noch die anderen, die Dreiecke und Vierecke zeichnen, oder? Was würdest du jetzt einer Person sagen, die neu ins Investment-Game einsteigt, wie sollte sie sich verhalten aus deiner Sicht? Ich meine eben, da gibt es die Möglichkeit, das selber zu lernen. Man kann euer Abo holen zu den Elliott Waves. Man kann versuchen, News zu handeln, was völliger Quatsch ist, oder? Aber warum ist das so bei den Leuten in den Köpfen drin, aus deiner Sicht, die News zu handeln? Und wie geht man damit um? Wie bist du früher vielleicht damit auch umgegangen? Wie hast du dir da die Finger verbrannt zum Beispiel? Auch, falls du überhaupt die Finger verbrannt hast.
Natürlich habe ich mir die Finger verbrannt. Das gehört dazu. Also das ist auch das Erste, was ich den Leuten immer mitgebe. Ich weiß, es gibt viele, viele Analysten da draußen, die sagen immer, fang mit einem Demo-Account an. Lern die Theorie, die du lernen möchtest. Und wenn du dich dann bereit fühlst, dann geh erst mit echtem Geld in den Markt. Halte ich persönlich für absoluten Bullshit. Und ich werde da sicherlich auch verpönt werden von dem einen oder anderen. Das ist aber meine Meinung. Ja, und wie ich es halt gemacht habe. Für mich war von Anfang an klar, ich möchte mit echtem Geld am Markt partizipieren. Und zwar direkt, während ich dabei bin, die Literatur zu pauken. Jeden Tag mehrere Stunden, bis ich dann mein Edge gefunden habe. Weil der emotionale Teil beim Handeln ist viel, viel wichtiger, wie eine richtige Analyse aufs Chartbild zu bringen. Und ich weiß, den Vergleich habe ich jetzt auch schon häufig gebracht. Du als Fitnessstudio-Gänger wirst es wissen, es bringt nichts, wenn du fünfmal die Woche ins Training gehst und dann ist deine Kalorienzufuhr nicht richtig oder du isst zu wenig Eiweiß oder einfach zu wenig Kalorien. Da verbrennst du eher Muskulatur, wie das du wirklich aufbaust. Ja? Und das müssen ja auch viele Leute, die sich mit Sport beschäftigen, schmerzhaft lernen, dass das Thema Ernährung für mich, also ich würde sagen, das hat eine höhere Relevanz beim Fitnessmachen, wie das Trainieren an sich. Ja, weil da halt der eigentliche Wachstum stattfindet oder die Anpassung des Körpers. Und so ist es auch an der Börse. Die Emotionen sind viel wichtiger wie eine saubere Analyse. Wir haben, wie gesagt, diese 70-prozentige Trefferquote und die Leute sind trotzdem teilweise nicht profitabel, wo man sich denken müsste, das geht mathematisch eigentlich gar nicht. Ja, klar geht das, wenn sie mit einem Stop-Loss mehr Geld verlieren wie mit einem Winner-Trade. Ja. Deswegen immer dasselbe Risiko haben, für sich definieren, ich habe so und so viel Kapital zur Verfügung, ich riskiere pro Trade, pro Zielzone immer dasselbe Kapital und fange jetzt nicht an mit, ich habe jetzt mit einem Trade 10.000 Euro gemacht, deswegen riskiere ich jetzt das Doppelte. Nein, du riskierst immer genau gleich viel. Klar kannst du das prozentual an dein aktuelles Trading-Kapital auslegen, das Risiko, das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Aber die Lektion, die ich halt schmerzlichst lernen musste und teuer lernen musste, ist, dass ich mehr eine Emotionalität an der Börse nicht im Griff hatte. Und das hat mich am Ende des Tages Geld gekostet. Nicht der Fakt, dass eine Analyse von mir gescheitert ist zu Zeitpunkt X, weil diese gescheiterten Analysen, die wird es immer geben. Die wird es immer geben. Keiner kann an der Börse über Wasser laufen. Das sagen wir auch immer offen und ehrlich so. Wenn ihr euch ein Paket bei uns holt, oder habe ich sogar in den Webinaren mal gesagt, wo wir da hatten wir im, ich glaube, Januar bis März eine 100-prozentige Trefferquote aufs Altcoin-Paket. Da wusste ich auch, da haben mir teilweise Kunden Mails geschrieben, die hätten mit einem Dogecoin-Trade irgendwie 200.000 Euro verdient oder so, ja. Und meine Reaktion darauf ist immer zu sagen, gewöhnt euch da nicht dran. Gewöhnt euch da nicht dran und übertreibt es jetzt nicht. Bloß weil du jetzt mit einem Winner-Trade da rausgegangen bist, heißt es nicht, dass es die nächsten 3 Monate auch so sein wird, was ja dann de facto auch der Fall war. Ja. Aber wenn du dann trotzdem deine Emotionen im Griff hast und dich an gewisse Regeln hältst, um dein Risikomanagement im Griff zu halten, dann wirst du immer profitabel sein an der Börse. Vor allem mit unseren Produkten, ja, obwohl ich jetzt hier keine Werbung für unsere Produkte machen möchte. Das soll jeder wissen, ob er da Bock drauf hat oder nicht. Aber das ist mein Tipp. Direkt mit Echtgeld partizipieren, ein Risikomanagement für sich definieren, nebenbei Lektüre pauken, das muss nicht zwingend Elliott Waves sein, in die technische Analyse reingehen. Mein Edge ist Elliott Waves, kann ich nur empfehlen, das zu machen. Aber auch da zitiere ich immer Ed Sheeran, einer meiner absoluten Lieblings-Singer-Songwriter. 10.000 Stunden Regel. Du wirst der Beste darin werden, wenn du bereit bist, 10.000 Stunden an Zeit darin zu investieren. Und wer nicht bereit ist, diese 10.000 Stunden zu investieren, und das ist eine Menge Zeit, ein Tag hat 24 Stunden, jetzt rechne mal hoch, wie viel Zeit das ist, dann kann man es sein lassen. Ja. Weil Elliott Waves ist nicht, ich zeichne 5 Wellen nach oben, 3 runter oder eine Welle 2, eine Welle 4 wird schon hinhauen, geh jetzt mal long rein. Nein, da steckt so viel Wissen dahinter, das kriegst du anders nicht dieses Edge kriegst du anders nicht hin. Warum finden wir keine Analysten? Wir kriegen so viele Bewerbungen jeden Tag rein und 99,9%, da schaue ich 2 Minuten rein und kann dir sagen, ja okay, der hat an der Oberfläche gekratzt. Das passt zu uns nicht. Das passt nicht in unser Team. Ja. Und um abschließend auf das Thema fundamentale Ereignisse zu kommen, klar habe ich damit auch angefangen. Ich weiß noch, einmal habe ich einen Gold-Long-Trade gemacht. Und da hat der Paul natürlich das allererste Mal die Zinsen erhöht. Ja, genau da, wo ich dann Gold mit einer relativ großen Position vor dem FOMC-Statement long-seitig bespielt habe, habe ich halt wohl long interpretiert. Für mich war es ein klarer Long. Da macht der Typ sein Maul auf, sagt, wir erhöhen jetzt die Zinsen um. Das war so der erste Zinsschritt nach dem Covid-Top, wo die Finanzmärkte alle getoppt haben. Das waren ja schon direkt, glaube ich, 75 Basispunkte oder so. Also das war schon heftig, also sehr hawkisch. Ja. War ja das Thema mit der Inflation, die nicht runtergekommen ist und so. Und da hat sich die Fed gezwungen gesehen, die Zinsen zu erhöhen. Pam, er hat seinen Mund aufgemacht, Goldpreis verliert $30 oder so. Und ich war da gestört unterwegs. Also wenn ich gehebelt gehandelt habe, ich hatte teilweise einen 2- bis 500er Hebel. Und das war dann halt schon, also das hat mich eine Menge gekostet so. Und da habe ich dann auch so gemerkt, so zum einen handle ich aktiv keine News mehr, bringt eh nichts. Die Volatilität bei so einem Hebel ist einfach absurd. Da wirst du immer gegrillt. Und zum anderen, häufig macht das für mich einfach auch keinen Sinn. Ja? So, die Zinsen wurden jetzt reduziert. Der Markt hat weniger euphorisch reagiert, als die allermeisten erwartet hätten. Und die plausibelste Antwort ist auch da. Eigentlich sollten ja Aktien, vor allem aus der zweiten und dritten Reihe, jetzt pumpen, weil die Refinanzierung für die halt einfach günstiger wird. Das ist die Spekulation von einem Fundamentalinvestor. Bis dato ist noch nichts passiert. So, die dümpeln seitwärts rum. Ob der Push jetzt noch kommt oder nicht, aufgrund dieses fundamentalen Katalysators, ist fragwürdig. Bisher kam er noch nicht. Und wenn man das eine Weile lang macht, merkt man, dass es halt einfach nichts bringt, sich da den Kopf zu zerbrechen. So viele Faktoren, die du die ganze Zeit berücksichtigen musst. Financials von den Unternehmen, dann makroökonomische Ereignisse wie Zinsentscheide, Kriege, Krisenherde, der scheiß Suezkanal ist blockiert, weil da irgendein riesen Frachtschiff seitwärts steht. So, das kannst du alles gar nicht mit einkalkulieren. Ja. Mhm. Von dem her gemütlich zurücksitzen, auf seine technische Analyse konzentriert und fokussiert vertrauen, mit einem entsprechenden Risikomanagement von Anfang an, wenn man es lernen will und bereit ist, die Extrameile zu gehen, das mit Echtgeld machen und irgendwann mal nach 2-3 Jahren hat man sein Edge und ist das erste Mal profitabel.
Wir machen es ja bei uns auch so und ich sage allen unseren Kunden, vergesst dieses ganze Analysethema, sondern, und das sage ich wirklich auch direkt, geht zum Profi, holt euch die Analysen, lernt einfach die Analysen zu interpretieren und das in die Strategie zu implementieren. Weil dieses, wie du es gesagt hast, dieses Lernen, wirklich den Edge zu kriegen, Expertenwissen aufzubauen, ist so schwierig. Und jeder hat irgendwie Hobbys, Familie und so weiter und so fort, oder? Ja. Arbeit natürlich. Und das nebenbei zu machen, muss man extrem viel Herzblut an den Tag legen. Das können die wenigsten. Muss man auch gar nicht. Und deshalb sagen wir bei uns auch, wir haben gerade letztens auch mit unseren Kunden darüber gesprochen, habe ich gesagt, vergiss das einfach. Ihr müsst nicht auszubilden oder euch ausbilden in technische Analyse und all diesen Themen, sondern ja, geht zum Profi, welchen Profi auch immer ihr wählt, oder? Ihr seid eine Option. Lernt das zu verarbeiten und in die Strategien umzusetzen, oder? Und ich glaube, das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit viel, viel einfacher und entspannter. Ja. Aber ich merke schon auch, wie dich das emotional bewegt. Also du hast am Anfang auch gesagt, du machst das, weil du etwas auch zurückgeben willst. Du brennst fürs Thema, das merkt man vollkommen. Wie gehst du damit um, wenn dann die Leute ein bisschen rumheulen, oder? Weil sie einfach wieder die Emotionen nicht im Griff haben. Dann kommen die YouTube-Kommentare, hey, ich hab doch keine Ahnung und weiß ich was alles, oder? Ich meine, du hast doch 110.000 Abonnenten, plus minus 115, weiß nicht genau, um den Dreh rum.
Ja.
Bist ein großer Kanal innerhalb von kurzer Zeit geworden. Dich kennt man. Wie gehst du damit um? Du willst etwas zurückgeben, du steckst dein Herzblut rein und dann kommt das zurück.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also anfangs, klar war das, habe ich mich nicht so geil gefühlt. Weil das ist ja so dieses, ich will eigentlich was Gutes tun, den Leuten mein Wissen vor allem mitgeben. Also mein Kanal ist ja, die Art und Weise, wie ich mich gebe, ist ja mehr so konzipiert, nicht so dieses Stupide, das ist der Ausblick von der Analyse, da und da werden wir Geld verdienen, sondern ich möchte mein Wissen zum Thema Elliott Waves weitergeben und erkläre ja auch immer, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Es ist nicht nur Pfeil zeigt hoch, da ist die Zielzone und dann soll er abverkaufen, sondern warum zeigt der Pfeil hoch, ja? Das heißt, ich versuche neben den Prognosen den Mehrwert über mein Wissen auch noch zu schaffen, ja? Und dass das dann halt gar nicht so betrachtet wird und von den toxischen Leuten, die heutzutage in dem YouTube-Space auch, aber auch so auf der Straße sehr viele sind inzwischen leider, nicht gewertschätzt wird, nicht mal ansatzweise, ja, sondern teilweise erwartet wird, dass ich mich zum Zeitpunkt X zu dem und dem äußere, das fand ich schon krass am Anfang. Also muss ich ehrlich sagen. Also das ist ja auch so ein Phänomen, mit der steigenden Reichweite kommt das automatisch. Umso größer man ist, umso mehr setzen die Leute auf dich und vertrauen auf deine Prognose. Und dann sind wir auch wieder beim Thema Risikomanagement und Emotionalität. Ich lese so viele Kommentare, egal zu welcher Aktie und Kryptowährung ich vorstelle, beispielsweise Polkadot, der sich ja nicht gut entwickelt hat in den letzten Monaten, wo ich dann lese, ich hoffe, du hast recht. So, oder ich bin da balls deep drin. So, das ist meine größte Position. Dies, das. Wo ich mir halt denke, okay, vielleicht muss ich auch meine Perspektive wechseln. Warum ist das die größte Position von der Person? Weil sie auf meine Expertise vertraut, ja. Und dann natürlich auch eine Erwartungshaltung hat. Und ich habe immer mehr von diesem Thema, ich reagiere emotional darauf und bin genervt, teilweise einfach brutal. Ich würde denen mal so gerne ein paar Worte und Dinge sagen. So weit war ich, dass ich wirklich wütend war auf solche Kommentare. Immer mehr zu diesen stoizistischen Gedanken gekommen. Ich ändere meine Perspektive dahingehend und versuche mich in die Person hineinzuversetzen. Warum schreibt sie das, was sie schreibt? Ja? Und ohne das jetzt weiter auszuführen, was da so meine Gedankengänge sind, komme ich immer mehr auf den Punkt, dass es egal ist. Das ist alles egal. Und das trifft auf negative Kommentare zu, wie aber auch auf positive Kommentare. Positive Kommentare, jetzt weiß ich nicht, warum das in meinem Kopf war, um Bushido aus TV Total um die 2000er rum zu zitieren, bevor er von Raab geroastet worden ist. Das tangiert mich nur peripher. Schaut euch mal das Video an, das ist geil. Ist mir das völlig egal inzwischen. Ja, sowohl positives Feedback, was mich natürlich freut, aber ich weiß, dass auch die Leute, die mich zum Himmel vergöttern, ja, und wirklich davon überzeugt sind, dass ich über Wasser laufen kann, meistens auch diejenigen sind, die, wenn es dann schlecht läuft, nicht hinter mir stehen. Ja. Und deswegen ist mir das absolut egal, was in der Kommentarsektion drinsteht. Das ist ein Prozess, den ich lernen musste. Aber da bin ich jetzt definitiv und sage dann, okay, das ist deren Problem, nicht meins. So. Ich habe dieses Problem vielleicht teilverursacht, indem ich durch Clickbait vielleicht FOMO verursacht habe, aber auch da steht ein Unternehmen dahinter. Wir sind ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen. Vielleicht sollten die Leute auch dahingehend mal ihre Perspektive ändern. Warum klicken sie nur auf Videos drauf, wo ein Clickbait, Thumbnail oder Titel draufsteht? Weißt du, das müssen die Leute, die schreiben ja immer, ja, das ist ja Clickbait. Ja, aber du klickst ja nur auf dieses Video drauf. Dann klick doch auch auf ein Video drauf, wo drauf steht Airbus-Analyse, wie geht's hier weiter? Kein Schwanz guckt das. So, und da ist natürlich beidseitig wichtig, dass man halt einfach die Perspektive für den anderen und den Respekt einfach mitbringt. Deswegen, ja, war das ein Prozess, da hinzukommen, die Perspektive zu wechseln, vielleicht auch einfach einfühlender zu sein und zu verstehen, warum schreiben die das? Natürlich aus Frust, weil sie Erwartungen an mich, meine Person und die HKCM haben. Und deswegen, ja, ist da alles gut. Ich bin da auch nicht nachtragend oder so und bin da jetzt an dem Punkt, wo ich sage, gut, das ist halt einfach so, ja.
Aber da fühlst du irgendwie keinen Druck oder so?
Nee.
Gar nicht?
Nee. Nein, ich weiß ja für mich, dass ich, was meine Intention ist dahinter. Selbst wenn eine Analyse scheitert, was immer vorkommen kann, immer vorkommen wird, war meine Intention, etwas Gutes zu machen. den Leuten zu helfen, vermögender zu werden mit meiner Analyse. Und ob die Konsequenz dessen ein zufriedener Kunde ist, der bei uns ein Abo abschließt, das ist schön, ja. Somit verdienen wir unser täglich Brot, ja. Das ist kein Geheimnis, wir sind ein Unternehmen. Aber die Intention war die richtige. Und solange ich die Intention mit mir vereinbaren kann, ist die Konsequenz der Kommentare völlig egal. So. Und da sind wir ja wieder bei dem stoistischen Gedankengang, ja. Das muss jeder für sich selber vereinbaren. Das wäre was anderes, wenn ich jetzt irgendwie, was auch krass ist, ich lese teilweise in den Kommentaren, dass ich von Polkadot bezahlt werden würde, um diesen Coin zu pushen. Ich habe keine Ahnung, wie die Leute da drauf kommen. Solche Sachen, die triggern mich dann halt wirklich, weil die Intention ist eine ganz andere und dann wird mir so aus dem Raum irgendeine Vermutung in die Kommentarsektion geworfen, wo ich mir so denke, zum einen, welcher Vollspaß hat das in den Raum geworfen, dass ich von irgendwem bezahlt werden würde, Promo zu machen für einen Coin X, whatever. Und wie setzt sich das in der Kommentarsektion durch, dass ich das immer und immer wieder mal lesen muss? So als wäre es ein gesetztes Gesetz und Fakt, dass es so ist. Aber bisher habe ich da keinen Nachweis drüber gesehen. Und so Sachen, die triggern mich noch heute, muss ich sagen. Weil die Intention, eine Analyse über eine Kryptowährung ist, drauf zu spekulieren, dass der Preis steigt und wir somit alle gemeinsam Geld verdienen. Und dann gibt es halt toxische Menschen in der Kommentarsektion, die irgendwelche Behauptungen, Vermutungen reinschreiben, wo ich mich natürlich auch dann gezwungen sehe, solche Kommentare zumindest zu löschen, weil das halt einfach Falschinformation ist, die andere Kunden halt auch lesen können. Ja? Was sollen die denn dann? Also du liest das wird geschrieben als Fakt, so ist es, ohne irgendwelche Nachweise darüber zu bringen. Und das löst natürlich unterbewusst bei einem Menschen was aus. Und sowas finde ich halt krass. Oder auch wenn es sehr persönlich wird. So, also teilweise auch Drohungen, ja, über Instagram und so erhalten.
Kriegst du.
Ja, also nicht so dieses, ich suche dich auf und stech dich ab. Sollen sie das doch versuchen, so nach dem Motto, ja. Aber so, ich hoffe für dich, das stimmt mit der und der Analyse. Und ich denke mir so, ja, dann schreibe ich so zurück, ja. Sag doch, was ist, wenn es nicht stimmt. Komm, schreib's, mach's. Dann schauen wir ja mal, was passiert so. Ja. Aber so weit geht das. Ja. Und sogar da bin ich abgebrüht und abgehärtet und versuche mich in die Position der Person hineinzuversetzen und die Perspektive zu wechseln und zu sagen, okay, ich hatte jetzt einen langen Tag, gerade lief die Analyse nicht so gut, ich bin übermüdet, dann wirken Emotionen nochmal ganz anders, wie wenn man klar im Kopf ist. Du wirst es als Frühaufsteher kennen, der direkt Sport macht. Diese Klarheit im Kopf, die hilft einem, die Emotionen beiseite zu schieben. Aber auch ich bin natürlich, auch wenn ich hinter der Maske bin, ein Mensch. Und am Anfang war das nicht einfach, aber auch das für mich ein Lernprozess gewesen, da abgehärtet zu sein, weil ich bin Finanzmarktanalyst. Ich stehe zu 100% zu meinen Analysen, zu meiner Erwartung, kommuniziere das entsprechend. Und wer wäre ich denn, wenn ich mich für jede Analyse, die ich veröffentliche, öffentlich hinstelle und Rechenschaft schulde? Nein, ich bin Analyst und das ist meine Erwartung und da bleibe ich auch dabei. Und wenn es scheitert, scheitert es. Wenn es ausspielt, dann feiern uns die Leute einen Monat. Und dann spricht keiner mehr drüber. Also.
Aber was glaubst du, warum reagieren die Leute so? Was ist es? Ist es einfach, weil die Leute zu faul sind, dann holen sie sich was und blind, ich überlege mir gar nichts, weil der sagt das, oder? So klassisch, welcher Coin geht durch die Decke 2025, oder? Oder was ist, wenn du sagst, du versuchst dich auch in die Lage zu versetzen der Leute, oder? Was glaubst du, was ist das Problem?
Ja, sie selber. Sie selber sind das Problem, ganz klar. Zum einen muss man natürlich sagen, in der Kommentarsektion schreien die Hater immer am lautesten. Jemand, der zufrieden ist, der sieht nicht die Notwendigkeit, in die Kommentare reinzuschreiben. Danke dir, dass ich so viel Geld verdient habe. Die melden sich dann per Mail, telefonisch oder auf anderen Wegen und zeigen so ihre Wertschätzung. Häufig wird natürlich auch vorausgesetzt, das ist ja eine Dienstleistung, unser Produkt, also keine direkte Dienstleistung, aber unser Produkt setzt natürlich voraus, der Kunde zahlt, erwartet ein Resultat und zwar profitabel zu sein. Da muss man dann natürlich auch sagen, besteht da die Notwendigkeit, uns jede Woche Rosen zu schicken? Finde ich nicht. Ja, also das ist okay. da sind wir auch wieder beim Thema, sowohl Positives wie Negatives tangiert mich nicht. Ja. Aber warum die Menschen, neben dem Fakt, dass es wahrscheinlich gar nicht mal so viele sind, aber Hater halt einfach viel mehr ihre Gosch aufmachen, so unzufrieden sind mit dem Thema, ist halt exemplarisch dafür, was ihre allgemeine Unzufriedenheit angeht. Jemand, der in der Kommentarsektion gegenüber einem fremden Menschen toxisch ist, ja, basierend auf seine eigene Entscheidung, natürlich auf Grundlage des Videos, aber seine eigene Entscheidung auf Grundlage des Videos zu investieren, der ist auch in sämtlichen anderen Lebensbereichen so drauf. Egal, ob es der Schüler in der Schule ist, egal, ob es der Student ist, egal, ob es der Ehemann ist in einer unglücklichen Beziehung, egal, ob es der Opa ist, der toxisch ist, verbitterter alter Mann ist kurz vor seinem Sterbebett. In allen Bereichen sind die Menschen so drauf. Natürlich befeuert auch durch die allgemeine Unzufriedenheit hier in Deutschland von sehr vielen Menschen heutzutage. Das ist dann so ein tödlicher Cocktail, sage ich mal, an vielen Faktoren, was den Menschen dann dazu motiviert, sowas zu schreiben. Aber ich sehe das Problem ganz klar bei der Person selber und das weiß die Person auch, die das schreibt. Aber es ist halt der gemütlichere Weg oder es ist dieser kurze Endorphinschub, der sonst im Alltag fehlt, sowas in die Kommentarsektion reinzuschreiben. Und das ist alles. Ja.
Ist das auch der Grund, warum du die Maske trägst am Schluss? Wirst du die jemals mal abziehen?
Der Hate tatsächlich nicht. Das ist nicht der Grund. Ich kriege ja auch so Hate ab. Also wahrscheinlich kriege ich deswegen noch mehr Hate ab, weil die Distanz zum Menschen ist noch mal deutlich größer, wie beispielsweise bei einem Philipp Hopf oder einem anderen YouTuber, ja. Wobei, da habe ich auch mit vielen YouTubern aus anderen Bereichen gesprochen, Comedy, Entertainment. Auch die haben mir bestätigt, dass die Toxizität nicht nur im Bereich Finance-Sektor so hoch ist, sondern in allen Bereichen. Ich meine, du musst ja auch nur mal Instagram durchgehen und irgendwelche Reels dir anschauen, Kommentarsektion aufmachen. Das erste Kommentar ist mit den meisten Likes ist immer, die Leute müssen sich in alles einmischen. So, ich weiß das besser als du. Dann sagt ein Arzt, Vaping ist ungesund. Dann kommt das erste Kommentar, du schlecht informiertes Stück. Vaping ist ganz bestimmt nicht ungesund. Pam, 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 pam. Es ist immer dieses Gebäsche in allen Bereichen. Und das siehst du halt auch auf YouTube.
Wirst du dein Gesicht mal zeigen?
Kann ich gar nicht mehr. Kann ich gar nicht mehr. Weil dann ist es nicht mehr das Phantom. Und ich würde dir sagen, der Kanal läuft dann nicht mehr gut.
Das ist eigentlich auch noch, neben deine Persönlichkeit zu schützen, bis zu einem gewissen Maße, ist es auch Marketing.
Ja, es ist eine Marke inzwischen. Also würde ich mal behaupten, so jeder im Bereich Finance kennt das Phantom. So, ich war auch schon Samstagabend feiern und hinter mir saßen ein paar Typen und haben sich über das Phantom unterhalten. Das war auch witzig. Da saß ich dann mit meinem Kumpel am Tisch und der meint so, hörst du das gerade, was sie sagen? Ich so, ja, ist nice und so, ja. Aber nee, also zum einen natürlich fühle ich mich mega wohl, die Freiheit genießen zu können, die ich genieße. Hab da ja auch in meinem Podcast ganz klar gesagt, dass ich da um Respekt wünsche und um das Verständnis dafür. Und da gehe ich sogar so weit, dass ich juristische Schritte einleiten würde. Das ist für mich das oberste Gut, vor allem in der Moderne, in Zeiten von AI und so weiter. Das Thema habe ich ja auch weiter ausgeführt. Und das werden noch viele Menschen, die vor der Kamera stehen, realisieren.
Yes.
Ich bin fest davon überzeugt, das werden sie realisieren, dass das noch einen heftigen Rattenschwanz mit sich bringen wird, weil KI ist noch unreguliert und Regulierung entsteht durch Erfahrung in den gesetzlichen Boundaries. Ja,
aber hat sich da nicht getriggert, wenn du am Tisch sitzt, hinter dir sitzen sie, sprechen über das Phantom. Ich gehe jetzt mal davon aus, sie haben positiv über dich gesprochen, oder? Ja, ja. Dass du sagst, hey Leute, jetzt bin ich für euch. So diese Anerkennung.
Aber die habe ich ja trotzdem bekommen. Stillschweigend.
Aber wäre es nicht schöner gewesen, wenn du sagst, hey Leute, ja, hier bin ich.
Nee, irgendwie nicht. Also ab und zu, wenn ich mit dem Philipp unterwegs bin, und das ist krass, selbst da erkennen mich die Leute nicht. Sogar wenn ich, also es kam ein einziges Mal vor auf der Cashflow-Konferenz, wo Philipp seinen Auftritt hatte, da kamen 3-4 relativ junge Jungs auf mich zu, die meinten so, hey, es tut uns leid, dass wir jetzt gerade sie ansprechen müssen, aber wir haben sie erkannt an ihrer Uhr, wo ich mir so dachte, was an der fucking Uhr, Alter? So, aber dazu muss ich auch sagen, dass das war die Cashflow-Konferenz, das ist ja die Bubble schlechthin.
Okay.
Kann sein, dass da bewusst Leute Ausschau danach gehalten, weil Philipp war ja da und logische Herleitung ist so, vielleicht ist Phantom ja auch da im Publikum. Ja. Da dachte ich mir so auch so, okay, krass. Und die waren auch so, hey, wir wollen sie in Ruhe lassen, wir wollen einfach nur Dankeschön sagen. Und cool. Das war nice.
Cool.
Das war vorsichtig, ohne in meine Privatsphäre einzubrechen, Bilder zu machen oder sonst irgendwas, sondern die wollten wirklich von tiefstem Herzen aus sagen, danke für die Informationen, die wir hier auf YouTube kostenfrei erhalten.
Mega.
Wollen ihnen was zurückgeben. So. Und das hat mich gefreut, aber es war trotzdem extrem unangenehm, weil ich das ja eigentlich nicht will. Ja. Weißt du, weil ich es eigentlich nicht will. Ja. Und manchmal denke ich es mir beim Philipp so, wow, wie nice eigentlich so diese Anerkennung. Ich erzähle ja immer die Story auf der Theodor-Heuss-Straße, wo wir zusammen feiern waren und dann schreit irgendein Dude aus dem Auto, aus dem Beamer raus, Philipp, wir wollen ein Kind von dir. So, der wird einfach auf offener Straße erkannt inzwischen. Natürlich auch durch die Reichweite des Podcasts. Aber der kommt auch öfters, immer öfters auf mich zu und sagt so, boah, irgendwie so langsam wird es schon viel. So langsam fühle ich mich schon unwohl. Dieses Wissen, wir sind jetzt einen zusammen trinken und vielleicht könnte jemand Bilder machen oder so.
Mm.
Brauche ich nicht. Mm. Und dann die negativen Aspekte, die überwiegen ganz klar dieser kurzfristigen Anerkennung von den Menschen, weil sind wir auch wieder bei dem Punkt, positive und negative Kommentare sind mir egal. Ich will da immer mehr einfach dieses objektive Gerüst sein in der Finanzwelt, das in beide Richtungen keine Extreme zeigt. Ne?
Letzte Frage und dann sind wir leider wahrscheinlich auch schon durch. Wir könnten noch Stunden länger diskutieren. Ja. Ich hätte noch so viele Fragen und ich hoffe, ich könnte mir das auch mal bald wiederholen. Ich habe, da habe ich unter deinem Video den Kommentar gelesen, trägst du die Maske auch im Büro?
Das war stimmt, habe ich auch
gelesen. Das wollten die Leute, glaube ich, wissen. Jetzt beantworte das mal.
Ja.
Trägst du sie, morgen stehst du auf.
Ich dusche auch.
Du bist ja Frühaufsteher, oder?
Ich dusche auch mit der Maske. Ich gehe auch mit der Maske joggen und so. Im genau. Gym bin ich auch mit der genau. Maske.
Trägst du sie?
Natürlich nicht. Natürlich nicht, nein. Ich meine, also war wahrscheinlich jemand, der nicht so ganz vom Corporate Life darüber Bescheid war, weiß, jeder Arbeitnehmer bei uns muss sowas wie eine NDA unterzeichnen, was übrigens bei jedem Unternehmen ist. Und das sind ja Betriebsgeheimnisse. Das heißt, auch sowas hat Konsequenzen, ja. Wenn da irgendwie ein Praktikant dann der Meinung ist, ich muss das Phantom leaken oder so, ja. Deswegen nein, natürlich nicht.
Das heißt, wenn du interessiert bist, wer hinter der Maske steckt, musst du einfach der beste Elliott Wave Analyst werden, bewerben. Dann kriegst richtig, du vielleicht einen Job.
Richtig.
Dann kannst du oder, mit dem Phantom himself zusammenarbeiten.
Genau, oder halt auf unsere anderen Stellen.
Ja, ja genau.
Kurzer Disclaimer, wir haben überall Personalmangel. Ja, deswegen nutze ich die Gunst der Stunde und erwähne das mal ganz kurz am Rande.
Unbedingt.
Schaut da mal vorbei. Ja, nee, aber trage ich nicht. Nee.
Ja, sehr schön. Wie gesagt, ich hätte noch so viele Fragen, aber wir sind leider in der Zeit rum.
Ja.
Ich hoffe, wir können das dann ziemlich bald mal wieder nachholen. Ich habe wirklich so viele Fragen offen. Auch unsere Kunden haben mir auch Fragen geschickt. Hey, frag noch das und so weiter. Aber das ist ein anderes Thema. Ich danke dir vielmal für die Zeit, auch für die Gastfreundschaft, dass ich hier gerne. Im Megastudio sein durfte. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht hast du noch was du kurz raushauen möchtest an die Zuschauer. Irgendwie Stellen hast du gesagt, wenn ihr eine Stelle sucht, schaut auf der Webseite vorbei.
Also zwei Dinge zum Thema Finanzmarktanalyse. Du hast es richtig erwähnt, wenn ihr da nicht die Ambitionen mitbringt, wirklich da von morgens bis abends dran zu sitzen, zu pauken. Ich für meinen Teil habe in der Zeit, und ich lerne ja immer noch weiter, ja, nichts anderes gemacht. Also ich war auf meinem Main-Job und hatte immer meine Lektüre dabei, immer meinen Laptop dabei, immer offen gehabt. Bin nach Hause gekommen, Laptop wieder aufgemacht, weitergemacht. Soweit, dass meine Freundin zu mir jetzt noch sagt so, jetzt ist mal Schluss, ja. So ins Extreme muss das gehen, um erfolgreich zu sein. Wenn ihr da nicht der Typ zu seid, was ja auch völlig in Ordnung ist.
Definitiv.
So muss nicht jeder machen. Warum denn auch? Nicht jeder muss so eine Ambition zu Thema X mitbringen. Ist auch wichtig, dass es solche Menschen gibt. Dann holt euch einen Profi, für wen auch immer ihr euch da entscheidet. Macht das begleitend. Zur Lektüre. Ich habe zum Beispiel auch einen Kunden, fand ich auch spannend, beziehungsweise viele, die sich zu dem Thema gemeldet haben, die das gerade parallel lernen und unsere Analysen als Gegenchecking nutzen und daraus dann eben nochmal einen Lernprozess mitnehmen. Und das Letzte, zieht euer Ding durch, egal was die Leute sagen. Wir sind in einer aktuell sehr traurigen, toxischen Gesellschaft angekommen und unsere Aufgabe eines jeden von uns ist es, darüber zu stehen und Positivität auszustrahlen und das nicht an sich ranzulassen, denn nur so verändern wir das aktuelle Umfeld.
Sehr schön.
Das ist es.
Ihr habt gehört, wenn ihr mehr über die Elliott Waves erfahren möchtet, dann unbedingt den Kanal vom Phantom abonnieren, ist in der Videobeschreibung. Natürlich auch gerne unseren Kanal abonnieren und ich danke dir vielmals für die Zeit. War mega cool. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.